Duke.
Okay, 1. Petrus. Und zwar Verse, Kapitel 1, Vers 1. Erster Petrus. Ja, logischerweise geschrieben von Petrus. Der Anführer der Apostel. Der sein Leben lang Vollgas gegeben hat, seit er Jesus kennt. Durch seinen Bruder zum Glauben gekommen, Andreas, glaube ich, ne? Lernt er Jesus kennen und verliebt sich sofort in ihn. Und seitdem ist er unzertrennlich. Petrus war der, den Jesus viel mehr gezeigt hat als den anderen Jüngern. Ne? Ich glaube nicht, weil Petrus so ein überaus geistlicher Mensch war oder so ein sündloser Mensch, so, weil wir kennen doch seine Schwachheiten. Ne? Ich glaube, er war der am eifrigsten war, irgendwie ohne nachzudenken loszulegen. Ne? Also eher der Dümmste, wenn du so willst. Weil Weisheit ist ja, dass man erst nachdenkt und dann handelt. Ne? Das war jetzt Petrus nicht so unbedingt Petrus Stärke, aber Petrus hatte eine Menge Stärken. Ne? Nämlich irgendwie Gott anzunehmen, wie er da ist, als Gott. Das war, glaube ich, seine größte Stärke. Das, was er den meisten Aposteln voraus hatte. Er hat Jesus kennengelernt und ab da war es Gott. Er hat Jesus kennengelernt und gehört, was er sagt, und es gab nichts anderes mehr. Egal, wie Petrus vorher war, vor der Begegnung mit Jesus, das erfahren wir nicht. Bei dem Petrus gibt es nicht mehr. Er kommt zu Jesus und stirbt wirklich und ist von Neuem. Und da zählt es nicht mehr, ob er Fischer war, ungebildet oder gebildet, was er von Gott wusste oder nicht so. Petrus hat gehört und angenommen und für ihn war Jesus Jesus und das war so, wie er es sagt. Und das ist seine Stärke. Und jeder, der Jünger Jesu wird, Mensch, der von Jesus hört durch jemanden und Jesus begegnet und der sagt, nur noch du, ich folge dir nach. Da ist ein Jünger Jesu, ein Schüler von Jesus. Ne? Und jeder, der mit so einem Eifer, mit so einem Herz dabei ist, der Gott einfach akzeptiert, wie er ist, dem stehen alle Türen offen. Das ist ein Mann oder eine Frau, die Gott wirklich benutzen kann. Das ist jemand, nach dem Gott sucht. Ein Mensch, für den es wirklich Realität ist, dass es ein neues Leben ist, ja, das die Errettung uns gibt. Ein Mensch, der wirklich abwägen kann und abgewogen hat, und wirklich klar ist, und das, was davor war, ist viel weniger wert und ist nichtig, dass ich mich darum noch bemühe, Ja. Das ist ein Mann voller Glauben. Der einzige Mensch, von dem ich weiß, außer Jesus, der auf Wasser laufen konnte. Ja. Zumindest einmal. Das finde ich ziemlich krass. Ich weiß nicht, ich glaube, den Glauben hätte ich nicht. Ich würde im Boot sitzen. Ach, das ist Jesus. Hey, komm, ne, beeil dich mal, Oder ich würde sagen, los, paddeln zu Jesus hin, dann muss er nicht so weit laufen, ne? Aber Petrus ist halt anders. Er ist halt, er hat einen echt krassen Glauben und ich denke, das ist eine Geistesgabe. Ne? Er hat einen krassen Glauben geschenkt bekommen. Ohne den hätte die Gemeinde nie gründen können, ne? Nicht bauen können. Auf dir baue ich die Gemeinde, ne? Das heißt nicht der Papst, Petrus, ne? Und er ist der Mittler jetzt zwischen Mensch und Gott, das ist absolute Blödsinn. Ne? Aber er wusste, wer Jesus ist. Er hat Jesus so akzeptiert, wie er ist. Und trotz seiner Schwachheit ist er Jesus nachgefolgt mit allem Eifer. Hat nicht zugelassen, dass irgendwas im Weg steht. Und deswegen war er fähig, die Gemeinde zu tragen. Ein Leiter zu sein, der über Leitern steht und sie korrigiert. Ne? Was ich bei Petrus echt klasse finde und krass finde, ist seine Demut. Weil du siehst es ganz gut in der Apostelgeschichte. So ein Judas hat sich aufgehangen oder die Gedärme rausfallen lassen, was auch immer. So, ne? Und es waren nur noch 11 Apostel. Und wir Menschen bleiben in Regeln immer so, ne? Und in Ordnung, was logisch scheint. Jesus hat 12 erwählt, wir müssen 12 erwählen. Ne? So ein, also müssen wir unsere 12 wieder vollkriegen, diese heilige Zahl, ne? Weil Jesus das so gemacht hat. So ein, was sollen sie kommen und sie erwählen einen 12. Apostel, so ein, und während der Zeit geht Jesus an einen anderen Ort in der Welt, so ein, und begegnet Saulus, ne? Begegnet ihn und beruft ihn, ein Apostel zu sein. Bildet ihn aus, im Heiligen Geist, unabhängig von den Aposteln. Ne? Und die Apostel in Jerusalem hören von diesem Paulus, der jetzt geworden ist, und von dem, was Gott wirkt unter den Heiden und unter seinem Wirken. Ne? Und Paulus kommt irgendwann nach Jerusalem in die Gemeinde, um die Apostel zu sehen, ne? Geschickt von Gott. So ein, und er guckt und er sieht, was falsch läuft. Ne? So ein, in Petrus Augen hätte es der selbsternannte Apostel Jesu Christi sein können. Ne? So ein, bei 13 ist unlogisch. Jesus hat 12 Apostel berufen, nicht 13. Ne? So ein, und da kommt aber Paulus und er ist, hat die Autorität bekommen von Gott, dass jeder kriegt, der Leitung kriegt. So, und er steht da und er guckt zu Petrus. Und Paulus nimmt sich in Arsch eine Hose und sagt so, hey Petrus, du bist scheinheilig hier. Ne? Hey, das ist absolut nicht in Ordnung. Das ist ein absolut schlechtes Vorbild. Das kannst du echt nicht bringen als Apostel der Apostel. So, ne, du kannst nicht hier sagen, es ist okay und ich genieße mein Dinner so mit den Heiden und auf der anderen Seite, ne, wenn die Juden da sind, so, dann tust du so, nee, darf ich nicht. Das ist wie, wenn du zu Hause mit Freunden trinkst und rauchst, ne, aber in der Gemeinde dann, nee, also das macht man nicht, ne? Das ist nicht gut. So, das ist scheinheilig. So, du lebst zwei verschiedene Leben und das harmoniert nicht. So, aber Petrus akzeptiert's und sagt, ja, das ist richtig. So, er lässt sich ermahnen von so einem, in Anführungsstrichen, geistlichen kleinen Pimp, ne, der Paulus da noch war. So, er war zwar geistlicher als wir vielleicht und Gott hat ihn wahrscheinlich sehr viel mehr als uns gelehrt in den 3 Jahren und in der Reise davor, so, aber Petrus hatte um Längen mehr Erfahrung, weil er war 3 Jahre mit Jesus persönlich. Petrus war auch das Sprachrohr von den Jüngern. Das siehst du immer so. Und das meistens er kommt mit den Fragen der Jünger. Und er fragt. Ne? So ein, und bekommt eine Antwort. Ne? Dieser Petrus hier war ein Apostel für die Juden, aber er war auch ein Apostel für die Heiden. Ne? Irgendwann kommt Gott und gibt ihm eine Vision mit diesem Tuch, das runterkommt vom Himmel mit allen möglichen Würmern und Krams und, ne? So ein, all dem nicht Koscherzeug, ne, so ein, und Gott sagt so, ist. Und Petrus liebt Gott und hat Angst vor Gott, Ehrfurcht vor Gott, so ein, und ist gehorsam und sagt, das habe ich noch nie in meinen Mut genommen, das kann ich nicht. Ne, kann ich gegen dich sündigen, so ein, ne, und Gott sagt, ist. Ne, und er bekommt eine neue Berufung, ein neues Blickfeld für die Welt, für seine Aufgabe, ne, so ein, nämlich, ach, nicht nur die Juden, sondern jetzt auch die Heiden. Und die Heiden kommen zum Glauben und Petrus, im ersten Petrusbrief schreibt an Heiden, die in Verfolgung sind. So ein Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und in Bithynien. Das ist alles so heutige Türkei. So ein, die waren, die waren damals in Rom und dann brach ein riesen Feuer aus unter Kaiser Nero, ne, und das ist egal jetzt, was die da sich ausmalen, so warum das Feuer ausbrach, ist egal, aber jedenfalls Rom war fast ausgebrannt und die Leute waren obdachlos und waren sauer, so ein, und brauchten Schuldigen und Nero wollte nicht, dass er die Schuld kriegt, also sagte, na, das sind die Christen, weil die waren damals genauso verhasst wie die Juden, ne, so ein, die Christen waren es, so ein, also fing eine krasse Verfolgung an, eine ziemlich barbarische Verfolgung, dass die Römer die Christen gesucht haben, um sie umzubringen. Auch das normale Volk, ne? Eine Hetzjagd. So ein, und es war echt krank, was da passiert ist in der Zeit unter Nero. Ne? So ein, hat sich Christen hingestellt in den Garten als lebendige Fackeln nachts, ne, um mit seiner Geliebten da zu sitzen und die Sterne anzugucken. Ne. So ein, es war pervers. Der Typ war krank, wirklich. So ein, und die Christen hatten es echt nicht leicht in der Regierung, in der, unter der sie dort waren, ne, unter dem Kaiser, unter den sie gestellt waren. Und auch damals hieß es, werden wir noch sehen später, so ein, die Christen sollen sich den Regierungen unterordnen. Das ist nicht nur Merkel und der Schaffner oder so, wo man sich aufregen kann, sondern das hier ist eine Regierung, die dir selber an die Wäsche will und dich hasst und dich umbringt und dich quält, und zwar öffentlich als Show. Ja. Und trotzdem sagt Petrus, ordnet euch unter, tut das Gute, tut das Richtige, seid ein gutes Vorbild, beweist durch eure guten Taten, wer Jesus wirklich ist und wer Gott ist. Ja. Haltet durch. Und die Leute hatten ja echt ein Problem und sie waren verstreut, sie haben Rom verlassen und sind in die Städte hier rein, so, und waren Fremdlinge, Ausländer. Ja. Und hatten es da echt nicht einfach. So. Und da kommt jetzt Petrus rein und versucht sie zu ermutigen, zu erbauen ihre Bedrängnis. So. Also wenn du eine schwere Zeit hast ohne Bedrängnis, die hatten es auf jeden Fall schwerer als du. Vers 2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Ja. Ihr seid auserwählt. Auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes. Bevor du überhaupt erschaffen warst, warst du schon auserwählt. Ich hatte letztens mit jemandem ein Gespräch, der für sich schwer annehmen kann, errettet zu sein. Obwohl er alles glaubt und obwohl er alles annimmt, was Gott sagt, ne? Denkt er, hat er trotzdem ein Problem, die Gnade für sich selber zu akzeptieren. Ne? Wie kann man mich lieben oder mir vergeben oder mich wollen, so ungefähr. Das Stolz ist klar und Hochmut. Ne? Und in den Bereichen demütig Gott, wer sucht, das weiß ich. So ein, aber er hatte mich mal gefragt, ob er errettet ist oder nicht. Weil er glaubt an Jesus Christus, er hat das Opfer für sich angenommen und so weiter. Ne? Aber er weiß nicht, ob Gott in dir auch eingegangen ist. Ne? So, und ich muss da viel drüber beten und nachdenken, aber auf der anderen Seite, klar, ist er, auch wenn er jetzt vielleicht sich noch nicht bekehrt hat, weil das kann ich nicht mehr vom freien Herzen so sagen. Ne? So, weil ich denke, es ist eine bewusste Entscheidung, die man tut, und dann ist es so. Ne? Ich kann nicht von der Liebe reden, ich werde den leben und ich bin davon überzeugt, aber sagen, aber ich tue es nicht. Ne? Dann liebe ich nicht. Dann bin ich in Gott. So ein, aber was ich sagen konnte, ist, du bist auf jeden Fall auserwählt und berufen. Beim Mensch, der nicht erwählt ist und berufen ist zu Gott, der sucht den Schöpfer nicht, die Gemeinschaft mit ihm. Der sucht vielleicht Religion und Glaube und Menschen und was auch immer, so ein, aber er sucht nicht die Gegenwart des Schöpfers selber und akzeptiert keine andere Gegenwart. Ne? So ein, jemand, der nicht berufen ausgewählt ist, der liest das und es ist eine Geschichte. Es hat keinen Einfluss auf sein Leben. So ein, von daher, wenn dich Gott tangiert und wenn du die Nähe des Schöpfers suchst, mehr und mehr, du bist du berufen und ausgewählt, auch wenn dich noch nicht für Gott entschieden hast. Es wird kommen. So ein, von daher, für solche Leute, die muss man segnen. Da muss man mutig sein, da muss man die Hand auflegen, da muss man sagen, Gott will dich. So ein, ja. Wir haben mehrere Stellen in der Bibel, die uns klar sagen, wo man das nicht machen kann. Ja. So, und dass jemand, der nicht berufen und ausgewählt ist, kann Jesus nicht als Gott ansehen oder als Herrn oder als Erlöser. Ja. So ein, von daher seid er weise und erbauend. So ein, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Ja, wir sind auserwählt, um heilig zu sein. Das werden wir heute nochmal sehen. Und auch das ist was Wunderbares. Ne? Du kommst zu Jesus, du bist berufen, du entscheidest dich für ihn, weil er hat sich eh schon entschieden, bevor du das getan hast. Und das Alte stirbt, ist Platz für Neues. Der Heilige Geist kommt in dein Herz und nimmt Wohnung und du bist eine neue Schöpfung, eine neue Kreation. Ne? Niemand sieht einen Schmetterling an und sagt, hey, was für Scheiße hast du gebaut, als du ein Wurm warst? Ne? Das ist absoluter Blödsinn, weil der Wurm ist gestorben und was Neues kam raus. Ne? Und so ist das mit uns auch. Wir sind in unserem Kokon und wir kommen raus, dank Jesus, und wir sind eine neue Kreation und der Heilige Geist ist mitten in uns. Gottes Stimme selber, Gottes Wirken selber und das Schöne seiner Heiligung. Ihr seid verbestimmt in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Ja. So, wir sind verbestimmt dazu, dass Jesus sein Blut an uns spritzen durfte. Ja. Wir tragen seine Gerechtigkeit. Wir haben sein Gewand an. Wir haben seine Kraft bekommen. Ja. Aber für Gott ist wichtig, und das wird Petrus hier den Leuten nochmal sagen und richtig aufs Herz legen in den nächsten Wochen, für uns die nächsten Wochen, dass es wichtig ist für einen Jünger Jesu, dass er Gehorsam lernt, einen heiligen Wandel haben will und hat. Ne? Das Wichtige ist, dass wir uns ausstrecken nach dieser Heiligung des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist auf dich kommt und du ein Leben im Geist führst, dann heiligt auch der Geist deine Gedanken. Ne? Er heiligt alles, durch und durch, bis ins tiefste Mark. Wenn ich mich ausstrecke und Gott suche und mein Verlangen bei ihm ist, ich die Gnade und die Friede annehme, die er mir schenkt, aber in ihm, dann verändert sich alles. Ich kann mich nicht von Neuem bekehren und berufen, auserwählt sein und Jesus nachfolgen und mich nicht verändern in meinem Denken und in meinem Handeln. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Da, wo Jesus drinne wohnt, kommt was Neues. Und jemand, der ist vielleicht möglich, dass du wieder zurück in Sünde fällst oder mal in die Welt rutscht oder ins Fleisch und dann eine Weile bleibst, aus Protest wegen irgendwas. Aber wenn du wirklich ein junger Jesu bist und von neu geboren bleibst, kannst du da nicht drinne bleiben. Weil dich alles daraus zieht. Und das, was dich daraus zieht, ist stärker als du. Von daher, wenn du jemanden siehst, der sagt, er ist bekehrt, aber er verändert sich nicht. Da sind keine guten Früchte, sondern weiter schlechte Früchte. Dann stimmt da was nicht. Und das muss geklärt werden. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Danke, Vater. Du hast uns zu einer lebendigen Hoffnung gemacht. Und du hast es bewiesen und es steht fest, weil Jesus auferstanden ist. So werden auch wir auferstehen. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zum Heil. Ja. Viele Christen beschweren ihr Leben, weil sie denken, dass sie aus ihrer Kraft bewahrt werden zum Heil. Ja. Das Problem ist nur, wir können uns nicht selber bewahren, errettet zu bleiben. Das ist unmöglich. Das wird nie passieren. Das werden wir nie schaffen, hätten wir Jesus nicht gebraucht, wenn wir die Kraft hätten, uns zu bewahren, in Gott zu bleiben. Aber das klappt nicht. Es ist die Kraft Gottes, die uns bewahrt. Es ist sein Wirken in unserem Leben, die uns im Glauben geben zum Heil. Dass wir sagen, ja, in Ewigkeit wir werden zum Vater kommen, weil er uns dadurch bringt. Weil er der Weg ist und nicht wir uns den Weg suchen müssen. Weil er uns begleitet und wir ihm nachfolgen, weil er vorausgeht, heißt es. Ne? Jemand, der Jesus nachfolgt, der geht Schritt für Schritt sicher in den Himmel. Weil Jesus geht dorthin mit uns. Der Jesus nachfolgt, landet im Endeffekt in der Ewigkeit mit Gott. Also ist unsere einzigste Kraft, die wir tun müssen, Jesus zu folgen. Jeden Tag aufs Neue, da wo er uns hinbringen will. Egal, ob die Menschen uns hassen, ob die Regierung uns töten will, oder ob wir hier total verwöhnt sind. Manchmal wünsche ich mir eine Verfolgung her. Einfach um die Gemeinde zu läutern. Das ist keine Strafe. Und das lest man so oft in der Bibel, aber es ist in der Realität. Es ist kein Fluch. Ein Fluch ist eher, wenn so ein Frieden da ist und so eine Versuchung, dass man leben kann, wie man will, auch als wiedergeborener Mensch. Und es da viele gibt, die dir zurufen und die ein Zeugnis sind dafür, dass es geht. Aber wenn du mal guckst, weltweit, ist die größte Fläche in der Welt, die heute belebt wird, wo Christen sind, ist Verfolgung da für Christen. Der kleinste, geringste Teil, das Frieden für uns und wir können machen, was wir wollen. Ja. Und dann gibt es noch größere Teile, so wie Frankreich oder so, in Europa, wo wir nicht verfolgt werden und gesteinigt oder getötet oder vergewaltigt oder zugucken müssen, wie unsere Frauen vergewaltigt werden, dass wir unseren Glauben abschwören oder sonst was. Aber du darfst nicht auf die Straße, du darfst nicht von Jesus erzählen, du darfst keine Musik dort machen oder so, sonst wirst du verhaftet. Ja. Die Gemeinden müssen für sich sein, dürfen keine öffentlichen Werbung machen. Also die Verfolgung ist auch dort und wird größer und höher. Also auch in Europa wächst das immer mehr. Ich denke, die Islamisierung wird das noch verstärkt für uns schwer machen. Die Verfolgung wird auch für uns da kommen, die wir es ernst meinen. Weil jeder, der glaubt, egal in welche Religion, es gibt nur einen Weg und es gibt nur einen Gott, der hat schwer heutzutage. Ja. Weil das unterstützt nicht den ökumenischen Gedanken, den der Antichrist braucht. Ne? Für das Reich, das kommt nach unserem jetzt, in der Endzeit. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch Glauben zum Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werden wir jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Paulus ruft hier zu den Leuten nicht zu, ihr jubelt jetzt und freut euch jetzt, Petrus. Ja. Weil die haben es echt schwer. Da ist nicht viel zu jubeln manchmal. 2 Jahre später wird Petrus gekreuzigt und seine Frau, laut Überlieferung. Ja. Zuerst wird seine Frau gekreuzigt, so wie Jesus gekreuzigt wurde. Und laut Überlieferung hat Petrus dann gesagt, mich kreuze ich bitte andersrum, weil ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Herr. Aber dieser Mann in Jesus war da und er hat seine Frau, die mitgedient hat, die ist mit auf die Reisen gegangen. Ja. Hat gesehen, wie seine Frau stirbt und dann nach kam er erst. Manchmal kostet es was, Jesus nachzufolgen. Das muss uns klar sein. Mehr als einfach nur zu sagen, okay, gebe ich diesen Monat meinen Zehnten oder nicht oder die nicht da mal einmal in der Woche oder verzichte ich jetzt mal auf meinen Feierabend und treffe mich mit dem oder dem. Manchmal kostet es viel, viel mehr als ein bisschen Bequemlichkeit. Ne? Und auch da ist echt wichtig, nicht zu vergessen, das fällt schwer als Deutscher, mir sowieso, außerhalb von Europa ist das gerade aktuell. Da schreien und da heulen und da sind Leute auf der Flucht. Da geht es echt pervers zu und richtig krank. Wir haben uns hier echt nicht zu beklagen. Paulus sagt, ihr werdet jubeln. Das, was Petrus hier macht, ist, den Gläubigen, die so in Not sind und in Verfolgung, zu sagen, guckt auf das, was kommt. Das kommt. Das wird bald soweit sein. Und ihr werdet dort jubeln, ihr werdet dort frei sein und Frieden haben. Gebt nicht auf, haltet an eurem Glauben fest und zieht es durch. Und ich denke, jeder deutsche Christ, der denkt so, uns wird das nicht treffen, ich denke, da irrt man sich. Ich denke, die Christen werden weltweit verfolgt werden. Auch in Europa. Und ich denke, auch hier wird es immer schwerer werden, jetzt Stück für Stück, und es geht so schnell. Wenn du allein in den letzten 2 Jahren Nachrichten verfolgst, dann siehst du, wie krass die Welt sich ändert. So krank und so schnell, das hätte man nie erwarten können, weil es total unlogisch ist, aber es passiert. Also bereite du dich jetzt schon drauf vor und und lass dich belehren. Und ich denke, der Geist bereitet auch vor. Ne? Wir werden es nicht immer so einfach haben. Wir werden Entscheidungen treffen müssen. Auch Entscheidungen über andere Leben. Unsere Kinder, unsere Frauen. Und manchmal kostet eine Entscheidung für Jesus wirklich alles. Ja, da geht es dann nicht mehr um Gefühle oder um Logik und Verstand oder um Moral, sondern ums Festhalten an Glauben, ja, der manchmal unmoralische Folgen hat. Aber die Frage ist, will ich meine Familie und mich retten für die Zeit hier auf Erden, dass wir dann vielleicht noch 30 glückliche Jahre haben zusammen? Oder ist es uns wichtiger, dass wir uns retten für die Ewigkeit? Ja. Und manchmal muss man als Christ Entscheidungen treffen, die im normalen Fall, so wie hier, gerade in unserer Zeit heute in Deutschland, die wir nie treffen würden, wo wir richten würden und sagen würden, so kann man gar nicht entscheiden, das darf man gar nicht tun, ne, als Christ. Aber Gott hat mir so viele verschiedene Situationen schon in mein Leben gestellt, wo ich außerhalb der Norm und der Logik handeln musste und das war richtig. Was außerhalb dieser Situation falsch wäre. Ja. Ich weiß nicht, ob du da Beispiele hast. Wenn du eins brauchst von mir, kann ich nachher sagen. Wo waren wir denn? Vers 7? Vers 8. Ich lese nochmal Vers 6. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold und durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Das will ich, oder? Wir wissen das. Jesus hat uns so viele Beispiele gegeben, so viele, er hat gesprochen in Gleichnissen, ne? Und so viele Geschichten uns gegeben. Das wird so sein, dass wir als seine Knechte vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen müssen für alles, was wir getan haben. Das wird passieren. Wir kommen nicht nur einfach durchs Feuer und dann sind wir glücklich und gehen, sondern wir stehen vor Jesus. Und wir werden Rechenschaft abgeben und er wird sagen, du bist ein guter und treuer Knecht, geh ein. Oder du bist ein fauler Knecht gewesen. Wir werden Rechenschaft ablegen und das sind die letzten Worte von unserem alten Leben dann, was irgendwas mit unserem Leben hier in der Zeit noch zu tun hat. Und damit werden wir in die Ewigkeit reinspazieren. Und das wird bleiben. Und ich möchte da nicht in der Ewigkeit sitzen und wissen, ich war ein fauler Knecht. Und gehe wie durchs Feuer in die Ewigkeit. Gedemütigt. Sondern ich möchte Lob kriegen und Ehre und Herrlichkeit. Ich möchte reingehen mit Schätzen und ich möchte einen ewigen Schulterklopfen von Jesus auf meine Schulter haben und wissen, ich habe es gut gemacht, ich war ein guter Knecht, ich war treu. Und guckt, das ist der Beweis dafür, dass ich meinen Herrn liebe. Ja. Glaub mir, in der Ewigkeit wird es uns wichtig sein, auch wenn mir diese Schätze hier in der Zeit echt unwichtig sind. Ich keine Ahnung, mich zieht es irgendwie nicht dazu, mein Glauben zu leben und zu dienen und Schätze zu sammeln. Ich denke da gar nicht dran. Für mich ist das irreal, diese Schätze im Himmel für die Ewigkeit. Ich verstehe es nicht. Ich habe es noch nie verstanden. Für mich macht es keinen Sinn, aber ich weiß eins, weil Gott das so oft in der Bibel sagt, es wird uns echt wichtig sein. Dort in der Ewigkeit wird zählen und Bestand haben. Und zwar ewig. Und er sagt, ihr haltet durch in eurer Anfechtung, die ihr zu euch traurig macht. Halt durch und guckt und arbeitet für das, was kommt, weil das ist nur eine kurze Zeit und dann ist es vorbei. Und dann kommt mein Reich endlich. Und da wird dieser Bedränger, der euch jetzt bedrängt, nicht mehr sein. Ja. Vers 8, ihn liebt ihr, Jesus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist auch was, worauf ich mich echt richtig doll freue. Weil ich war schon immer ein Kind der Traurigkeit. Melancholisch, depressiv. Und ich habe nur wenige Momente in meinem Leben, wo ich wirklich, wie steht's hier, jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich kenne das gar nicht. Oder vielleicht hatte ich es zweimal, ich weiß es nicht. Aber ansonsten bin ich da eher, ich lache eher innerlich so, ne? Ja, so ein, aber da oben wird doch das verändert sein. Da oben werde ich frei sein, egal was mich abhält, mich so gehen zu lassen, dass ich mich so freuen darf. Ne? Da oben wird es weg sein. Da oben werden wir alle einfach froh sein. So ein, darauf freue ich mich wirklich. So ein, es wird eine ganz neue ganz neue Erfahrung. Aber das wird erst dann kommen, Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt. Die Errettung der Seelen. Das ist das Ziel. Nichts anderes. Nicht welches Maß der Stufen wir erreicht haben in unserer Nachfolge und Herrlichkeit in Jesus. Nicht unseren Dienst und unsere Erfahrung und unsere Erkenntnis und die Weisheit, die wir erlangt haben hier in der Welt. Das ist nicht unser Ziel, noch weiser zu sein und noch heiliger zu sein, sondern das Endziel für Gott ist, dass wir errettet sind. Das ist sein Ziel, das ist der ganze Grund, warum wir hier überhaupt noch sind und was wir tun. Er will, dass wir errettet sind. Das war von Anfang an der Plan, von Anfang an sein Ziel, als er uns schon erschaffen hat und bevor er uns überhaupt erschaffen hat, war das Ziel, uns zu erschaffen, um uns zu erretten. So dass wir ewig miteinander sein können. Wir konnten es nicht im Garten Eden, weil wir uns noch nicht für oder gegen Gott entschieden haben. Das war da noch nicht. Wir sind einfach gemacht worden, wir waren da und Gott war da und gut. Aber es war noch keine echte Liebe. Echte Liebe ist erst dann, wenn man sich bewusst entscheidet. Eine bewusste Entscheidung tut und sagt so, ich habe zwar die Wahl, aber ich will dich. So. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeit zufolge hatte, das zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, die in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Du hast die Propheten, hast du hier all die Männer und Frauen Gottes. Und Petrus sagt, der Geist Christi hat durch sie geredet und ihnen das gesagt. Der gleiche Geist, den wir jetzt haben. Der Heilige Geist in uns, der Geist Gottes. Und sie haben die Gnade erforscht und die Gnade gesehen, die Gott hat und die Zeit, dass der Messias leiden muss. Und dass danach nur Herrlichkeit kommt, was Neues. Und sie wussten, das betrifft nicht uns jetzt, sondern Menschen, die nach uns kommen. Was Zukünftiges. Und wir sind schon danach, wir sind so gesegnet. Weißt du, die haben gehofft auf was Unsichtbares, auf was nicht Hand und Fuß hat. Die haben über was geredet, was sie nicht betrifft, weil sie wussten, na, für mich ist es nicht. Sondern ich werde nicht in diesen neuen Bund kommen. Ich werde nicht ins verheißene Land gehen. Und auch das ist echt ein Zeugnis. Weil, wenn du überlegst, die Leute, die Mose aus Ägypten rausgeführt hat, das wäre so. Als ob Mose da steht zu dem Volk Gottes als Sklaverei noch in Ägypten und zu ihnen sagt, hey, der Schöpfer, der euch gemacht hat, hat euch ausgesucht als sein Volk und hat ein Land, ein verheißenes Land für sein Volk. Komm, lasst uns ausziehen, ihr werdet aber in der Wüste sterben. Aber eure Kinder werden dort reingehen dürfen und das Land in Besitz nehmen. Und ihr müsst 40 Jahre durch die Wüste latschen, Wachteln fressen und Manna und das Tag für Tag. Ohne Zuhause, ohne Hoffnung, sesshaft zu werden. Wer hat Lust? Da wären bestimmt einige mit, aber bestimmt nicht alle. Aber so waren die Propheten. Sie wurden vorbereitet und wussten, ich werde es nicht haben. Hey, wir haben viel mehr. Weil wir sind zum Glauben gekommen nach Christus und wir haben die Prophetie bekommen und für uns ist es eine Offenbarung geworden. Es ist offenbar, es ist da, es ist kein Fragezeichen mehr, keine Suche, sondern ich weiß, ich komme ins verheißene Land, ich bin diesen Nachkommen von diesem alten Bund. So, ich darf damit. So, und meine Reise muss nicht 40 Jahre dauern. Ne? Hey, wir haben so ein Geschenk bekommen. Oh, manchmal habe ich das Gefühl, die Propheten haben mehr gekämpft für das, was mich betrifft, so, als ich, der ich es erhalten habe. So, ne? Und sehr interessant, weil Gott den Engeln nicht alles sagt. Ne? So, man denkt immer, die Engel wissen alles, aber das ist ja nicht so. Die Engel haben die Worte gehört, der Prophet noch nichts verstanden. An einer anderen Stelle steht, die Engel lernen an uns die Gnade, weil die nicht wissen, was das ist. Ja. So ein Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ja. Sehr interessant, weil in dem Brief spricht Paulus nicht von der Gegenwart. Ja. Das kommt noch. Aber jetzt, mit der ganzen Erbauung, mit der er anfängt, spricht er nur über das, was kommt. Ja. So, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die ihr erwarten werdet. Ja. Und das ist ein Riesenschlüssel, den ich als Geschenk bekommen habe, so gleich mit der Bekehrung, so den ich mein Leben lang schon mit mir rumtrage. So dieses, ich gehöre nicht her. Ich bin ein Ausländer. Ich habe mich schon immer als Ausländer gefühlt. Ich war falsch in meiner Familie. Ich war da nie zu Hause. Ich war falsch in dem Land. Hätte aber auch nie sagen können, ich möchte gern in das Land ziehen. Für mich war alles gleich. Und selbst auf meiner Reise, wo im Fernsehen immer alles schön bunt gemacht wurde, bin ich in die Städte rein, habe sie gesehen und dachte, es wird das aber. So, nur größer. Ne? Ich bin hier nicht zu Hause, ich war hier noch nie zu Hause und ich denke, das liegt daran, dass ich berufen und erwählt bin. Ne? Und jetzt weiß ich, dass es ein himmlisches Zuhause gibt und ich sehne mich einfach nur, dorthin zu kommen. Ne? Ich bin mein Leben lang, im Inneren ist meine Seele die ganze Zeit, der ich hier bin, mit einem Zelt unterwegs. Ne? Ich hatte 23 Wohnungen bis jetzt. Ne? Und keine war besser als die andere. Und das gibt Kraft im Glauben, gerade wenn es scheiße läuft und wenn Bedrängung da ist und Anfechtung. Selbst dann, wenn du weißt, wie groß eine Gemeinde ist und nur die Hälfte sitzt da. Ne? Und noch weniger. Wenn du weißt, sie sind gerade in der Welt und machen Sünde. Und driften weg. Wenn du weißt, sie leben gerade im Fleisch und ruhen sich aus auf ihrem Fleisch und folgen nicht nach, sondern sonnen sich in der Welt. Weil sie zu müde sind oder was auch immer. Blähung. Und ich denke nur, das zerbricht und das tut weh. Gerade wenn du die Leute liebst und für sie kämpfst. Es ist, als ob ich meinen Kindern zugucke oben, wie sie nicht nach Hause kommen nach der Schule, sondern zu Freunden gehen und dort pennen. Ja. Und ich denke so, Herr, warum? Und es ist frustrierend. Und am liebsten möchte man aufstehen und sagen, weißt du, dann leck mich doch. Ich gehe jetzt ans Meer. Mach meine Kunst und ihr tangiert mich peripher. Ne? Sammle meine Steine ich habe abgeschlossen mit der Menschheit. Ne? Was Kraft gibt es echt, wenn du aufstehst und alles läuft scheiße gerade? Aber du hast immer diesen Gedanken, diese Hoffnung, die wirklich Kraft bringt auf diese Gnade, die dich erwartet. Wenn du aufstehst und alles läuft mies und du denkst so, hol mich bald nach Hause, komm bald wieder. Weil da ist eine Hoffnung da, wo du weißt, das ist wie ein Wundpflaster für die Seele, weil du weißt, es hat ein Ende. Das Schlimmste ist, wenn du dich krank fühlst und du weißt, irgendwas stimmt in deinem Körper nicht, du weißt nicht, ob das zu Ende geht. Das ist ein doofes Beispiel. Vielleicht bessere, mir egal. Aber wenn irgendwas nicht zu enden scheint, das ist schrecklich. Wenn du irgendwie in einem Tief sitzt und du hast noch keine Antwort, noch keine Lösung, noch keinen Plan Gottes und du denkst vom Inneren her, das wird immer so bleiben. Das kann nicht besser werden. Wenn ein Gott auch in dein Leben spricht und sagt so, das wird zu Ende gehen, ich regel das, dann hast du wieder Hoffnung. Diese Hoffnung ist was Wertvolles. Diese Hoffnung auf was Zukünftiges. Was man noch nicht hat, aber wo man mit Freude das erwartet. Ne? und annimmt und glaubt. So. Von daher, die letzte Hoffnung, die dem ist uns schon gegeben. Und das ist für mich ein Geschenk, ein absolutes Gnadengeschenk von Gott. Das Letzte, was in der Zukunft passiert, hat er uns schon gesagt. Das heißt, egal wie weit mein Leben vorausschreitet, so, ich habe das Letzte schon und ich kann mich drauf freuen. So. Satan kann da nicht stoppen. Nichts draufsetzen. Ne? Von daher, egal wie es läuft, das hier hat eh ein Ende. Und dann wird es echt gut werden. So. Also warte und rufe Jesus so, und sei wachsam. Jesus hat es so oft gesagt. So, seid wachsam. Ihr wisst nicht, wann ich komme, aber ich komme. Ja. Und ich will nicht der Typ sein, der da sitzt so, und gerade mit sich spielt und dann kommt Jesus so und na, schon wieder am Rechner, ich komme jetzt und wollte dich abholen. So, ich bin noch gar nicht vorbereitet. Ich muss noch meinen Eltern erzählen. Ich muss noch meinen Nachbarn erzählen. Warte mal, so noch nicht. So, ich habe noch gar nicht alles getan, was ich tun wollte. So, ja. Und ich weiß, ich soll das tun. Du hast mir das gesagt und aufs Herz gelegt, aber ich habe geträumt. Ich bin irgendwie geistlich eingenickt. Tut mir leid. Gib mir noch einen Tag. So, das wird nicht passieren. Jesus kommt und bumm, weg. Vorbei. Und dann stehen wir da, wie Betreuten vor Jesus und sagen, sorry, hab's vergraben. So. Und ich bin froh, weil ich weiß, dass Gott jemand anderen beruft, um meine Sachen zu tun, die ich hätte tun sollen. Im Endeffekt wird jeder hochkommen, der berufen, der wild ist. Im Endeffekt wird niemand vergessen oder zurückgelassen. So. Aber trotzdem werde ich Rechenschaft ablegen müssen. So. Auch über die Worte, die ich zu manchen Menschen direkt sagen muss, weil es meine Aufgabe ist. Ich hasse das, aber ich muss es tun, zu ermahnen. Ja. Wenn Jesus jetzt kommt, kann ich mit gutem Gewissen sagen, habe ich bewusst nichts, für das ich mich schämen werde. Ich habe alles gesagt, was ich sagen musste. Ich bin im Frieden mit Gott, im Reinen. Ich habe ein gutes Gewissen. So, aber ich weiß doch von Zeiten, wo das, wenn er da gekommen wäre, hätte ich kein gutes Gewissen gehabt. Paulus, Petrus, ich weiß nicht wer genau, so sagt das immer wieder, so dieses gute Gewissen. Bewahrt euren Glauben in einem guten Gewissen. Das ist auch super wichtig. Ein gutes Gewissen ist, wenn, du merkst ja, wenn du dich irgendwie schämst in irgendeinem Bereich, wenn irgendwas ungeklärt ist, wenn da noch Fragen offen sind, irgendein Schritt, den du noch nicht getan hast, so, dann hast du ein schlechtes Gewissen. So, wenn du irgendeinen Lebensstil hast oder eine Denkweise, wo du weißt, ja, was dir ein schlechtes Gewissen gibt, irgendwie Unruhe und ein Unwohlbehagen und du schleppst das mit dir rum, tut das deinem Glauben nicht gut, du kannst nicht wachsen, bis das geklärt ist. Wir brauchen diesen Frieden, von dem wir mal alle schreiben. Und der ist im Herzen. Also achte auf dein Gewissen und wenn du ein gutes Gewissen hast, hey, dann läuft's. So, wenn aber was ist, wo du dich immer noch schämst, wo du immer noch mit kämpfst oder so, dann klär das sofort, damit du ein reines Gewissen hast im Glauben und vor Gott. So, ich wüsste jetzt nicht, vor was ich mich schämen sollte. Ich bin mit allem, alles ist geklärt. Und dann ist es angenehm im Glauben. Also achte auf dein Gewissen. Und ja, ich werde heute nicht so weit gehen, wie ich wollte. Tut mir leid. So. Aber wenigstens, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gut, machen wir nächste Woche. Ich höre lieber jetzt auf. So, Herr, ja, manchmal gibt es einfach keine Lösung für die Gegenwart, für jetzt. Und so wie du da, Petrus, kein Allround-Rezept oder irgendwas gegeben hast, dass die ihre Probleme gelöst werden oder sonst irgendwas, sondern du hast das, was sie gebraucht haben, war einfach zu gucken, was Gutes kommt und sie erwartet und dass sie da durch müssen jetzt durch diese Verfolgung und Anfechtung und als Fremdling irgendwo zu sein. Und ich will das auch akzeptieren für mein Leben. Gerade in den Bereichen, wo keine Antworten sind, wo es nicht so läuft, wie ich mir das erträume. Gerade da, wo ich unter Druck stehe und immer wieder kämpfen muss. Ich auch wie Paulus irgendwann zur Ruhe gekommen ist und gesagt hat, gut, deine Gnade genügt. Trage das jetzt einfach mit so, und wehre mich nicht mehr. Ich vertraue dir, dass du alles wegnimmst und rausnimmst und löst, was wichtig ist. Das, was bleibt, womit ich zu kämpfen habe und was gegen mich kämpft, so dass ich da genug Kraft von dir bekommen werde, das zu überwinden. Ja. Manchmal ist die einzigste Lösung die, die mich erwartet. Und ich danke dir für das Wort heute und dass das wirklich ein Segen ist, zu wissen, was mich erwartet. Ja, ich bitte dich, dass du mit unseren Brüdern und Schwestern bist in aller Welt, die wirklich leiden gerade. Ja, die sich wirklich, die genau wissen, wofür sie sich entscheiden, jeden Morgen aufs Neue. Ja, und es trotzdem durchziehen, egal was es auch menschlich kostet. Ja, stärke ihren Glauben und ihre Hoffnung auf das Glück, das sie erwartet, ja, sodass sie durchhalten und errettet ankommen. Und ich danke dir, dass das Endziel nicht ein perfekterer Stefan ist, sondern dass ich überhaupt zu dir finde. Ja, das Endziel ist die Errettung und dafür danke ich dir auch, Herr. Ja, bitte setze uns dieses Ziel immer wieder neu vor Augen, dass wir sehen, dass wir einen Grund haben, durch dieses Leben hier durchzukommen. Ob es nun gerade perfekt ist für uns oder nicht. Ja. Aber jeder von uns hat ein Ziel bekommen und kann sich freuen auf diese Hoffnung. So. Von daher ermutige auch da, in den Bereichen, wo vielleicht gerade Unfrieden ist. Ja, oder keine Freude. Du bist ein guter Gott. Aber gerade bei mir ist der Feind so stark und ich bitte dich, dass du ja, erhöhst die Waffenrüstung zu tragen und den Schild des Glaubens hochzuheben, selbst wenn ich mich schwach fühle, das Schwert zu benutzen und klar zu sehen, was gut und schlecht ist, was von dir und was nicht. Ja. Bitte komm mit deinem Geist und ich bitte dich gerade, auch für die, die gerade durch, naja, strugglen irgendwie im Glauben und in der Welt sind und Fleisch, dass du dort heilst und rettest. Ja, dass niemand verloren geht und die Arbeit nicht umsonst war. Ja, sondern gute Früchte kommen. Ja, ich bete dich an, ja. Ja, Amen.